Ja, ich musste ja gerade ein bisschen schmunzeln. Für die, die es nicht wissen, die Gottesdienste sind bei uns immer minutiös geplant. Wie so eine Checkliste im Flugzeug, wenn das Fahrwerk nicht ausfährt oder so. Und hier stand eine Minute Zeit der Stille. Und ich glaube, das war vor 2 Jahren das Motto-Jahr, Jahr der Stille. Und ich hoffe, dass bei euch mehr hängen geblieben ist als diese eine Minute Stille am Sonntag. Letztes Jahr hatten wir das Jahr der Bibel. Da wurde auch eingeladen, zum Anlauf täglich in der Bibel zu lesen. Ich habe mir das auch vorgenommen, habe das dann so ein bisschen umgestaltet, so wochenweise. Den Text etwas länger, aber dafür halt mal so für eine Woche. Und ich glaube, so im Oktober oder so, da ging das dann bergab. Und ich habe das nicht mehr hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt haben wir eine neue Predigtreihe, ein neues Motto, Glaube am Montag. Und ich wünsche mir, dass ja da wirklich auch was für jeden von euch hängen bleibt und dass nicht am Ende so eine Minute Zeit der Stille am Sonntag vielleicht ist, sondern wirklich auch euer Leben im Alltag nachhaltig verändert. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nämlich das Staging mir hier ein bisschen anders vorgestellt. Was kann man zu Hause nicht üben? Das ist die Montagstorte, ne? Und hier irgendwo die Bibel besser hier, damit keine Sahne drankommt. So. So passt's. Die Predigtreihe fängt heute an, Glaube am Montag. Und ich habe ja schon ganz oft dazu eingeladen, zu den Hauskreisen. Diesmal mache ich es am Anfang, nicht am Ende. Es gibt einmal passend dieses Buch. Das gibt Impulse für jeden Tag. Das kann man sich heute, die nächsten Wochen auch noch kaufen. Der geschmeidige Vorteil, wenn man es sich jetzt kauft, man kann ab heute, die nächsten 6 Wochen, jeden Tag interessante Impulse zu dem Thema Glaube am Montag bekommen. Dann gibt es ja das Hauskreismagazin. Einige Hauskreise halten sich an dieses Heftchen. Das heißt, man hat dort die Möglichkeit, parallel zu den Themen, die wir am Sonntag in der Predigt betrachten, das dann auch an den Abenden in den Hauskreisen zu tun. Da möchte ich ganz herzlich einladen, dass man diese Gelegenheit nutzt, wenn man zum Beispiel auch neu in der Gemeinde ist. Das sind keine geschlossenen Kreise, diese Hauskreise, dass man sich das dort einfach mal anschaut und die Menschen dort kennenlernt. Man wird feststellen, das ist ein etwas kleinerer Kreis wie jetzt hier und dementsprechend gibt es ganz andere Möglichkeiten, auch so am Leben des anderen teilzuhaben und die Anonymität, die man manchmal hier so hat oder dass man merkt, so zwischen Tür und Angel, das ist immer nur so, hallo, wie geht's und das war's. Das ist eine wunderbare Sache. Deswegen herzliche Einladung, dieses 6 Wochen Schnupper-Abo. Gibt es auch da vorne am Büchertisch für 50 Cent. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Glaube am Montag ist auch immer so ein bisschen, als ich das gehört habe, diese Reihe, habe ich so gedacht, boah, man muss sich wieder auseinandersetzen, wie man sich im Alltag verhält als Christ. Das kommen auch immer so unangenehme Gefühle hoch, wo man denkt, nee, das machst du ja eigentlich nicht so, wie es sein sollte und so weiter. Da ist dann so eine Predigtreihe Abraham geschmeidiger, ne? So ein bisschen sehr theoretisch, etwas theologisch und das ist schon sehr brutal, dieses Thema, ne? Man sieht das hier auch schön mit diesen Gummihandschuhen beim Beten, ne? Und ich möchte mal die Themen vorlesen, dann wisst ihr auch, was ich damit meine. Glaube am Arbeitsplatz, Glaube in der Familie, Glaube in Beziehungen, Glaube und Gesellschaft. Ja, du wirst also zulassen müssen, wenn du dich jetzt darauf einstellst, diese nächsten Wochen auch hier mit dabei zu sein, dich mit diesen Themen kritisch auseinanderzusetzen. Und ich habe das Ganze mal hier ja versucht, mit dieser Torte abzubilden. Ja, das steht noch gut. Die stand heute Nacht draußen. Ich hoffe mal, dass sie nicht... Das ist quasi so eure Lebenszeit-Torte. So, nehmen wir das mal, das klappt. So, das ist das Stück Familie. Ja? Das ist bei dem einen ein bisschen größer, bei dem anderen ein bisschen kleiner. Aber das ist so die Zeit, wo man sagt, hier Familie. Nehmen wir mal das Stück hier. Das ist größer. Das ist das Stück, ich sag mal so 8 bis 17 Uhr. Die Arbeitszeit. So, zwei Stücke kommen noch, keine Angst. Nicht der ganze Kuchen. Und das ist das Stück Nachbarn. Die Zeit für die Nachbarn, im weitesten Sinne vielleicht auch die Freunde. Oh, hat so jeder sein Stückchen. So, was haben wir noch? Oh, hier. Das ist jetzt ein ganz großes Stück. Passt ja kaum mehr drauf. So. Das ist das Stück Sonntag. Gemeinde. Perfekt, ne? Stell's mal nach vorne. So. Glaube am Montag. Jetzt kann man ja sagen, okay, wir fangen jetzt an. Und das Ziel muss ja eigentlich sein, dass wir hier dieses Stück möglichst groß machen. Ne? Das war das Sonntagsstück. Dass man einfach da sagt, hier, da investieren wir Zeit und unsere ganze Energie. Wenn wir jetzt die 6 Wochen rum haben, ist das Stück hoffentlich bei jedem so ein bisschen größer. Und vielleicht fällt ja dann auch was in den Alltag mit rein. Könnte das hier so machen. Ups. Das ist dann die stille Zeit. Das ist dann die eine Minute Stille. Und ich denke, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, das ist ganz anders. Gott stellt sich das ganz anders vor. Gott möchte nämlich der Bäcker dieser Torte sein. Er möchte nicht einfach nur von uns ein möglichst großes Stück haben und vielleicht auch so in den anderen Stücken mit reingarniert. Ja, das wären dann hier so die Kirschen. In jedem Stück ist so ein ganz klein bisschen Gott drin. Das möchte er nicht. Er möchte der Bäcker sein, quasi dein ganzes Leben mitgestalten. Wir lesen es gleich auch in einem Vers. Da wird davon gesprochen, Leben in Fülle geben. Was heißt das? In Fülle kann ja nicht bedeuten, einfach nur ein besonders großes Sonntagsstück. In der Realität sieht es allerdings leider so aus. Die meisten Christen entscheiden sich zu dieser Hybrid-Variante. Das heißt, man hat am Sonntag alles so auf Gott ausgerichtet, hat das auch alles so im Kopf und ab Montag schaltet man dann um. Ja, also so von Strom am Sonntag ist ja mehr Ruhe dann so auf Verbrennungsmotor in der Woche. Und man wird dann feststellen, dass das irgendwann ziemlich verkrampft wird und unangenehm ist. Das kann dann zwei Konsequenzen haben. Die einen, da wird der Alltag dann zu einer gottlosen Zeit. Die lassen das dann lieber ganz bleiben, da sind die Kirschen dann irgendwann auch weg. Und die anderen, die strengen sich an und versuchen das irgendwie zu schaffen, das so immer wieder umzuschalten. Da leidet der Motor natürlich auch drunter, das gibt Sand im Getriebe und so weiter. Also ihr merkt, dass dieses Thema unheimlich viel Potenzial hat für Spannungen, für Konflikte. Und manch einer sich vielleicht sogar da denkt, wo, dann gucke ich mal so die nächsten Wochen, wenn dann diese Themen kommen, komme ich mal lieber nicht. Und dann auch noch abends in einem Hauskreis sich mit so einem Thema auseinandersetzen, ist ja ganz gruselig. In der Regel ist es so, der Alltag plätschert bei uns dann so dahin. Es ist auch nicht so, wenn wir da vorne die Tür rausgehen, dass wir dann irgendwo im Sumpf der Sünde uns verstricken, sondern ja, ich möchte es mal so beschreiben, für viele Christen, so ist es auch bei mir gewesen, man lebt dann so in zwei Welten, in der Alltagswelt und in der Gotteswelt. Und der Idealfall, in der Fachsprache nennt man das dann auch U-Boot-Christen, hat man dann so die Situation, ne, sonntags, abends tauchen die langsam ab und dann am Montag bzw. Samstagabend wird wieder langsam aufgetaucht. Es ist auch sehr interessant, wie stark man das so eingeteilt hat in so Stücke. Du findest, wenn es darum geht, Hilfe zu finden für irgendwelche Dienste in der Gemeinde, so außerhalb des Wochenendes, dann nimmt die Begeisterung rapide ab. Samstag geht noch so, aber wenn man jetzt sagt, hier am Montag oder Freitagabend, nee, bitte nicht. Sonntag, kein Problem, habe ich Zeit für. Ganz kritisch wird es natürlich, wenn dann am Sonntag von hier vorne Nächstenliebe gepredigt wird und am Montag dann der Ellenbogen ausgepackt wird. Aber ihr merkt, man kann sich jetzt schon so vorstellen, die Wunschkataloge, die in den nächsten Wochen kommen werden, wie wir uns den Kollegen gegenüber zu verhalten haben, den Nachbarn, der Familie, in der Beziehung, das ja, könnte einem eher so ein bisschen Angst machen. Und deswegen fand ich es ganz toll, als ich gesehen habe, wie das erste Thema in dieser Predigtreihe lautet. Der Glaube und ich, was Gott in mir sieht. Das hört sich jetzt überhaupt nicht nach Montag an. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich die Gedanken macht. Ich habe das mal so ein bisschen versucht zu beschreiben. Das geht so vielleicht um so Themen wie Identität. Wie nehme ich wahr? Was erwartet Gott von mir? Und ich habe den Eindruck, dass dort viele Christen sich nicht so intensiv Gedanken darüber schon gemacht haben. Weil man einfach so beschäftigt ist, auch im ganzen gemeindechristlichen Stress, dass man eben mit dieser einen Minute noch nicht hingekommen ist, sich da ausreichend Gedanken zuzumachen. Ich denke, dass der Schlüssel auch für Veränderungen im Alltag wirklich auch in der Beantwortung dieser Frage liegt. Weil je nachdem, wie du diese Frage für dich beantwortest, wird es wirklich Auswirkungen darauf haben, wie du den Glauben, wie du als Christ im Alltag lebst. Und ob es so ist, dass du Gott ganz rauslässt aus dem Alltag, ob du dann daraus so einen frommen Krampf machst oder ob du authentisch lebst, was ja eigentlich auch der Wunsch ist von den Initiatoren dieser Reihe. Als Christ authentisch leben, glaubhaft leben, ein Glauben leben, der, wie Christian es auch gesagt hat, wo andere merken, da ist Gott gegenwärtig. Und ich denke, das geht nicht, wenn man im Alltag verkrampft ist und aus einer, ich sage es jetzt mal, falschen Motivation heraus bemüht ist, seinen Glauben zu leben. Für viele Christen ist es so, dass sie sich, als sie sich bekehrt haben, ja sehr mit ihrer Rolle, mit ihrer Situation beschäftigt haben, auseinandergesetzt haben und dann auch zu dem Ergebnis gekommen sind, ja, ich brauche diesen Rettungsplan. Dieser Rettungsplan ist für mich da und Jesus ist für mich gestorben. Das heißt, man hat wahrgenommen, dass Jesus einen gesehen hat, wir lesen gleich auch diesen Text, als verlorenes Schaf und hat auch erkannt, dass Jesus gekommen ist, um ja für diesen Zustand zu sterben, dass ich aus diesem Zustand herauskomme. Und dann hat man das angenommen und ist irgendwie so umgeswitcht worden vom verlorenen Schaf dann zum, ja, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir gucken, was muss man so machen als Christ? Wie sollte sich das entwickeln? Und wir haben das ja auch letzte Woche hier an dieser Roadmap gesehen. wo man sehr schnell ja diese Liebe, die man erfahren hat in dieser verlorenen Situation, ein Stück weit die Gefahr besteht, dass das wieder so in den Hintergrund gerät. Und ich denke, an dieser Stelle nach der Bekehrung, also das war, ist so der Punkt vielleicht von dieser Konne, so ganz links unten, wenn man da die Weichen falsch stellt, dann wird das Ganze, was dann danach kommt, ein Riesenkrampf werden. Und ich habe es sehr interessant formuliert gelesen, bei allem, was wir tun, das soll nicht der Dienst für seine Liebe sein, die wir erfahren haben, sondern es soll das Resultat seiner Liebe sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. So, die Planer von der Predigtreihe hatten sich zwei Bibelstellen ausgesucht. Ich möchte sie auch mal lesen fürs Protokoll. In den Hauskreisen könnt ihr sie auch ja, thematisieren. Ich hatte jetzt nicht so meinen Schwerpunkt darauf gelegt, weil es doch sich sehr um diese erste Phase, diese erste Situation beschreibt, die ich gerade eben angesprochen habe. Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf das Erntefeld schickt. Und den zweiten Vers, das ist dann in Johannes 10, Vers 10. Ja, gibt mir so tolle Reiterchen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist das, was ich gerade eben angesprochen hatte. Wir sind in dieser verlorenen Situation gewesen und Gott ist gekommen, um uns aus dieser Situation zu retten. Ich möchte heute auf zwei Punkte eingehen, die mir persönlich, als ich mir dieses Thema angeschaut habe, sehr wichtig geworden sind. Sie lassen sich jetzt nicht sofort ableiten aus diesen beiden Bibelversen, aber ich habe selber gemerkt, dass als ich mir, ja, vielleicht so vor 2 Jahren, dort Gedanken gemacht habe und das auch erkannt habe, dass es mich sehr verändert hat und mir auch sehr geholfen hat, auch in meinem Leben als Christ im Alltag. Und ich habe mal diese beiden Punkte folgendermaßen formuliert. Erstens, Gott sieht in dir einen einzigartigen Menschen. Er braucht genau deine Art. Und zweitens, es klingt schon fast banal, du bist sein Kind. In einem Lied, christlichen Lied, ich glaube, das ist irgendwo so aus den 70ern, 80ern, wird gesungen, du bist ein genialer Gedanke, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu, du bist du, das ist der Clou, ja das bist du. Ich möchte dich einfach mal fragen, wie genial fühlst du dich eigentlich? Im ersten Kapitel in der Bibel lesen wir, da sprach Gott, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Die Grundlage für deine Existenz ist also ein genialer Plan Gottes. Und wenn wir in die Schöpfung reinschauen, dann werden wir feststellen, dass Gott wahnsinnig kreativ ist. Und er hat auch nicht nur einen Menschentypen geschaffen, er hätte es ja machen können, so einen Supermenschen, wo alles drin vereint ist und dann wäre es wunderbar gewesen. sondern er hat diesen kreativen, diesen vielfältigen Plan gewählt und uns in seinem Bilde geschaffen. Das heißt, jeder von uns soll ein Stück die Wesenszüge Gottes hier auf der Erde auch repräsentieren. Ich weiß nicht, ob ihr noch Polaroid kennt, diese Sofortbildkameras. Und also für die etwas Jüngeren unter uns, die Bilder haben sich sofort entwickelt. Da wurde dann die Chemie über so zwei Walzen so auf das Material gepresst und nach ein paar Minuten hatte man dann ein eher schlechtes Bild, aber es war halt fertig. Und auf der Fotokina in Köln hatte ich damals an dem Stand von Polaroid eine interessante Collage gesehen. Da hat man quasi ein Bild aus ganz vielen solcher verschiedener Einzelbilder gemacht. Das heißt, wenn man weit weggegangen ist, hat man ein Motiv gesehen und als man näher rangegangen ist, hat man gesehen, dass dort ganz viele unterschiedliche Bilder sind. Unterschiedlich hell, manche ganz stark kontrastreich, andere weniger. Heute kann man, das war noch Handarbeit, heute kann man das am Computer machen. Es gibt ja so Fotomosaikprogramme, müsst ihr mal nachgoogeln, eine ganz interessante Sache. Man lässt dieses Programm einfach über seinen Ordner jagen, eigene Bilder, und dann wird das Bild zusammengesetzt, was man vorhat, aus ganz vielen Einzelbildern. Und jetzt kann man sich ja schon vorstellen, je unterschiedlichere Einzelbilder man hat, desto genauer und ja, echter, kann man vielleicht sagen, ist dann auch das Gesamtergebnis. Wenn ich nur zwei verschiedene Bildtypen habe, wird es mir sehr, sehr schwer fallen, ein Motiv aus diesen beiden Bildern richtig schön darstellen zu können. Und ich denke, das ist auch Gottes Plan, auch mit den Menschen. Er hat uns nicht alle gleich gemacht. Wir reduzieren diese Unterschiedlichkeit dann oft so ein bisschen auf unser Äußeres und das Wesen, wie man so ist. Aber in dem Moment, wo wir in das Christsein oder das, was wir von einem Christen erwarten, hineinzoomt, desto mehr erwarten wir eine Standardisierung. Bestimmte Verhaltensmaßnahmen, was genau ein Christ, wie er sich verhält, im Alltag, hier, Familie, Nachbarn, stille Zeit und alles, was dazugehört. Und ich finde, dass wir uns da oft dieser Vielfalt, die Gott eigentlich sich gewünscht hat, ein Stück weit berauben. Jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal, aber es ist ja in der Bibel, da stehen ja auch Anforderungen an einen Christen, und Gott verändert ja auch Menschen, deshalb wird er das auch so machen, dass dann am Ende, wenn jemand so ganz nah beim Herrn ist, auch das Ergebnis stimmt. So den üblichen Standard eines Christen. Und ich denke, das ist nicht so. Es ist richtig, Gott kann Menschen verändern, aber ich möchte es noch an einem zweiten Beispiel verdeutlichen, wie ich das meine. Ich nehme mal das Beispiel von zwei Musikinstrumenten. Die laute Trommel und eine leise Flöte. Wenn man jetzt mal überlegt, so die laute Trommel, das sind so die Christen, die werden überall wahrgenommen, die trauen sich auch, in der Fußgängerzone Leute anzusprechen, ihnen Traktat zu geben. Kann ich überhaupt nicht, habe ich Angst vor. Die trauen sich, in einer Gruppe, die größer als 5 Leute ist, zu beten, öffentlich. Und ja, da sagt man einfach, laute Trommel ist eigentlich eine gute Sache. Eigentlich müssen auch alle Christen laute Trommeln werden. Und dann gibt es aber auch die leisen Flöten. Die sind eher zurückhaltend. Nicht so laut, haben allerdings den wahnsinnigen Vorteil, dass man an den Orten, wo man eine laute Trommel nicht haben will, gehört werden können. Und da ist mir eine Situation in der Bibel bewusst geworden, als Jesus am Kreuz hing, rechts und links die beiden Verbrecher gekreuzigt, da hätte man doch denken können, das hätte super hier reingepasst, dass Jesus so richtig denen mal sagt, Leute, jetzt ist die letzte Chance, kehrt um, glaubt an mich. Er schweigt. Er ist dort sehr ruhig am Kreuz. Das hat mich beeindruckt. Auch als der eine dann anfing rumzuspotten, ist er nicht in die große Diskussion gegangen, hat gesagt, nein, aber in Psalmen haben schon hier und die Väter haben es gelesen und so weiter. Nein, er hat geschwiegen. Aber als der andere auf der anderen Seite ihn ansprach, dass er auch mit ins Reich zu ihm kommen möchte, hat er ihm geantwortet. Und das ist für mich persönlich wirklich so ein Beispiel gewesen für die Christen, die eher so die leise Flöte repräsentieren. Wenn du gefragt wirst, da sind wir auch wieder im Alltag, wenn sich eine Situation ergibt, wo du gefragt wirst, dann musst du bereit sein, auch eine Antwort zu geben. Aber es ist nicht so, dass es das Ziel ist, ja, wie eine laute Trommel unterwegs zu sein. Ich möchte damit sagen, dass wenn Gott Menschen verändert, dann will er nicht aus den leisen Flöten laute Trommeln machen, sondern er möchte eigentlich, dass diese Instrumente, so unterschiedlich sie sind, ganz perfekt von ihm gespielt werden. Dass er praktisch der Musiker ist, der dieses Instrument spielt. Und ich denke, das ist, war für mich, als ich das so ein bisschen auch für mich erkannt habe, sehr hilfreich. Gerade auch, wenn es darum geht, den Glauben mal aus diesen 120 Minuten am Sonntag hinauszunehmen, wie man auch im Alltag, wie man mit seinen Nachbarn, mit seinen Freunden, auf der Arbeit, wie man sich da verhält, wie man umgeht, dass einem das da auch eine neue Sicht gibt und auch sehr viel ja, Ruhe und auch Frieden gibt. Dass man ja einfach nicht so guckt, so was andere um einen herum zu erwarten, wie man sich verhält, sondern dass man einfach merkt, dass man ein genialer Gedanke Gottes ist. Und genau so wie du bist, wird Gott dich gebrauchen. Und er möchte einfach ja dein Instrument perfekt spielen. Und das müssen wir zulassen. Ich möchte jetzt eine Stelle aus dem Epheserbrief lesen. Das soll auch schon so ein bisschen eine Überleitung zu meinem zweiten Punkt sein. Kapitel 1, Vers 3 bis 6. So, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade. Das alles zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Und direkt im Anschluss aus dem ersten Johannesbrief. Was war's denn? 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Vers 1 bis 2. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Ich lese noch mal den letzten Vers. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Du bist sein Kind. Und als wir dieses Chart letzte Woche dort gesehen hatten, hätte man den Eindruck haben können, dass dieser Kindzustand bei einem Christen irgendwann ja aufhört. Ja? Man wächst im Glauben, man wächst geistlich und dann ist man so kein Kind Gottes mehr, sondern ist man der Erwachsene Gottes. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen, was hier steht, immer wieder neu bewusst werden. In diesem Bild, dass wir seine Kinder sind, ist wahnsinnig viel implementiert, was meinem Eindruck nach viele gar nicht so wahrnehmen und man dann so dieses Kindschaftsverhältnis sehr, vielleicht noch so reduziert, wenn man dann in der Bibel liest, ja, wenn man Kind ist, dann ist man noch Erbe am Reich, so die Zukunft. Aber so dieser Einfluss, dieses Kindschaftsverhältnis auf die Gegenwart und auf den Alltag als Christ, das wird irgendwo so ein Stück weit ausgeblendet oder dessen ist man sich gar nicht so bewusst. Deswegen habe ich mir zwei Gedanken gemacht, die mir wichtig sind. Was zeichnet dieses Kindschaftsverhältnis aus? Und dieses Kindschaftsverhältnis ist von unserer Bekehrung immer. Das ist nicht, dass wir da rauswachsen. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ja, was zeichnet dieses Kindschaftsverhältnis aus? Es ist die bedingungslose Liebe. Und das war das, was mich vor so gut 2-3 Jahren, als ich hier im Gottesdienst gesessen habe, ganz tief getroffen habe. Da gibt es in einem Lied diese Stelle: Ich danke dir, Gott, dass du mich liebst. Nein, das steht da nämlich nicht. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und das ist ganz wichtig, auch diese bedingungslose Liebe, die auch in diesem Kindschaftsverhältnis ausgedrückt wird. Eltern lieben auch ihre Kinder bedingungslos. Als ich heute Morgen die Kinderzimmer gesehen habe, das sieht immer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, obwohl vorher alles aufgeräumt wurde. Aber man liebt sie trotzdem. Und das müssen wir uns so bewusst sein, dass wir so unvollkommen sind und wir sind auch unvollkommen, egal wie weit wir schon als Christ leben oder wie weit wir gekommen sind, dass ja uns diese bedingungslose Liebe immer wieder neu treffen muss. Das ist ganz wichtig. Und jetzt möchte ich nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Das muss man ja mal so ganz langsam auf der Zunge vergehen lassen. Wenn wir jetzt diese bedingungslose Liebe sehen, wir als Kind Gottes, er liebt uns bedingungslos, er kennt uns und liebt uns trotzdem. Und wir dürfen für ihn dienen. Dann ist das für mich, ja, ich habe das versucht, je mehr man eigentlich merkt, wie unvollkommen man ist und wie man das zulässt, wie man auch erkennt, ich kann das nicht mit täglich stille Zeit, aber das belastet mich jetzt nicht, sondern ich weiß einfach, dass Gott mich trotzdem liebt und dass er auch diese Unvollkommenheit ja füllt mit seiner Liebe. Und dann kommt irgendwann so der Moment, so war das bei mir, dass man bestimmte Dinge, die man dann machen möchte, das ist einfach so ein Resultat ja dieser Liebe, das, was man erfahren hat. Und es ist eben nicht dieses Umswitchen nach der Bekehrung, oh, das ist so toll, Gott, dass du mich geliebt hast, dass du mich liebst, dass du deinen Sohn geschenkt hast, ne? Hier verlorene Schafe, der Hirte ist gekommen, boah, deswegen möchte ich dir jetzt dienen. Wenn das die Ausgangslage ist, dann wird das alles ein Riesenkampf in deinem Leben und auch im Alltag ein Riesenmurks, sage ich jetzt einfach mal, weil man dann Gott irgendwann in dieser fordernden Stellung ist und man fühlt sich unter Druck gesetzt, alles, was für Gott getan wird, das kommt auf einmal so, als ob das andere Menschen von mir wollen und da ist einfach nicht mehr so diese Eigeninitiative, dieses Resultat, dieses Resultieren von dieser Liebe, die wir erfahren haben. In dem Sendschreiben an die Christen in Ephesus wird geschrieben, dass sie doch wieder zurückkehren möchten zu dieser ersten Liebe. Und ich dachte auch mal, ja, das wird ja mal so gesagt, die erste Liebe, das ist halt diese Liebe, wenn man sich entschieden hat für Gott und allen Menschen davon erzählen möchte, man ist hoch motiviert, diese Liebe, die ist da gemeint. Da müssen wir wieder zurückkehren. Ja, nochmal Reset und da wieder nochmal anfangen. Und ich fand es sehr interessant, in einem Buch Leben in der Liebe Gottes, da schreibt der Autor, dass er der Meinung ist, dass diese erste Liebe, das ist nicht unsere erste Liebe dafür, dass wir Gott geliebt, dass wir Gott lieben, weil er für uns gestorben ist am Kreuz, sondern das ist diese bedingungslose Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Und zu dieser Liebe sollen wir zurückkehren. Und da heißt es einfach, ja, mehr als eine Minute Stille sein und sich darüber Gedanken machen, über diese erste Liebe und einfach zu merken, dass unsere Unvollkommenheit durch diese Liebe aufgefüllt wird, ausgeglichen wird. Und es eben nicht wieder dieses, ja, ich erinnere mich damals, da war ich noch total begeistert und wollte überall mitmachen und da muss ich jetzt wieder hin zurückkehren. Und dann gibt das wieder Tempo. Denn die Christen in Ephesus, da wird geschrieben, dass die total fleißig waren in der Gemeinde und total engagiert und so von außen das ja eigentlich auch alles gepasst hat. Ja, zurückkehren zu dieser ersten Liebe als sein Kind. Ein kleiner Punkt, was zeichnet die Kindschaft noch aus? Gerade auch wenn es um diesen Zusammenhang Alltag geht, wenn man Kinder beobachtet, stellt man fest, wenn denen irgendwas aus dem Herzen liegt, dann reden die einfach los. Wir haben so ein offenes Treppenhaus und dann sitzt man unten im Wohnzimmer und dann ist dem Tim irgendwas wichtig, dann redet er einfach laut los. Er weiß gar nicht, ob unten Vater oder Mutter gerade Zeit oder Lust auf eine Kommunikation haben und er redet einfach los. Und das ist eine Sache, die mir auch sehr wichtig geworden ist, als ich das neu erkannt habe mit diesem, was es eigentlich heißt, sein Kind zu sein, dass wir doch lernen, und das ist auch ein Weg, dass man auch wirklich wieder die Präsenz Gottes auch mehr im Alltag findet, einfach mal mit Gott zu reden und eben nicht zu denken, dass dafür ist die stille Zeit da, man muss knien und die Hände falten und die Augen schließen und sich ganz konzentrieren und dann wird gebetet. Ich fahre im Moment eine sehr weite Strecke immer auf die Arbeit und ich habe es mir einfach angewöhnt, übe das auch mal, dass man, ja, wenn man so allein im Auto sitzt, mit Gott einfach auch mal redet, als würde er neben einem sitzen. Und das muss jetzt nicht laut sein, das kann auch leise sein, aber einfach dieses sich dieser Gegenwart bewusst sein und auch zu wissen, dass Gott ja der Bäcker dieser ganzen Tochter hier ist und ihn auch alles interessiert, dass man da einfach das übt. Und das hat mir sehr geholfen, auch ja gerade so Gott auch im Alltag ganz anders einzubeziehen. Man kriegt dann, hat immer so das Problem, dass wenn dann auch so dieses Thema stille Zeit, also ich kann das nicht jeden Tag, dass man dann denkt, so ja, dies im Alltag, die Woche über, dann wird so besonders in einem Zeitfenster, sucht man dann die Gegenwart Gottes, lässt sich Dinge zeigen, was wichtig ist und so. Diese Zeit ist sehr wichtig und ich finde es auch toll, wenn das jemand diese Disziplin hat und auch diese, ja, das so zu schaffen. Aber es darf einfach auch nicht passieren, dass man dann, wenn man so sagt, so man hat jetzt hier seine stille Zeitkirsche gehabt, dass man dann auch darüber hinaus einfach Gott wieder so ein Stück weit ausblendet. Dass man einfach mit ihm redet, so als wäre er da. So wie wenn wir die Kinder sind, einfach losreden und nicht auf besondere Augenblicke warten. Das machen Kinder nicht. Wir haben ja Alltag, glaube am Montag, habe ich mir da, nimmst noch ein Beispiel vom Montag. Für die etwas Älteren, die noch nicht chatten im Computer, im Internet, die kennen dann vielleicht diese Statusmeldung nicht. Wir haben bei uns auf der Arbeit, haben wir dann diesen Communicator installiert. Und da siehst du immer, wenn du irgendwo im Outlook drin bist, von jedem Mitarbeiter den Status. Grün heißt, der sitzt gerade am Computer und muss die Maus bewegen. Weil wenn das nicht grün ist, dann ist so und so lang keine Aktivität am Computer gewesen. Und dann dann kippt das irgendwann um von grün auf halb orange. Das heißt passiv, ne? Das heißt, er könnte noch am Computer sitzen, aber es ist längere Zeit keine Aktivität gewesen. Und dann kommt irgendwann rot. Das heißt dann away. Entweder ist er jetzt weggegangen oder eingeschlafen, aber er ist away. Wir wissen es nicht, aber wir haben so eine Statusmeldung. Muss natürlich alles mit dem Betriebsrat vorher geklärt sein, keine Frage. Kann man auch ausschalten. Aber ich habe mir so gedacht, um das so abzuschließen mit dem Gedanken, diese Gegenwart Gottes im Alltag, bei Gott ist immer grün. Da gibt es nicht so diese Situation, oh, gucken wir, nee, ist nicht da, gucke ich mal im Kalender, wo ist er denn? Da ist immer grün. Und das Instrument lässt es dann auch zu, dass man einfach einen Dialog anfängt. Nicht erst, ich möchte jetzt mit Gott reden, so, Anne, hier ist so laut, mache ich nicht. Oder ich muss jetzt erstmal ein E-Mail-Fenster öffnen, wie man das dann sonst so kennt, sondern man kann einfach so ein Chat-Fenster öffnen und sofort eine Nachricht loslassen. Und das muss man als Christ wirklich irgendwie lernen. Ja, weg von diesen Mustern, die man so über Jahre irgendwie bekommen hat, dass man da einfach wirklich so ein bisschen, ja auch so ein bisschen diese Kreativität und diese Vielfalt Gottes wiederbekommt und sich dann nicht zu sehr selbst behindert. Ja, ich möchte einfach nochmal gerade zusammenfassen, bevor ich euch ein Bild mitgeben möchte. Wir haben heute viel von Bildern gehört. Ja, ich möchte jedem von euch ein Bild mitgeben. Es ist elementar wichtig, sich über die Identität als Christ Gedanken zu machen. Nimm dir die Zeit, darauf zu schauen, was Gott eigentlich in dir sieht. Das Bild, das du von Gott hast, wird dein Leben als Christ nachhaltig beeinflussen, in der Nachfolge und im Alltag. Und deswegen ist das so ganz wichtig, diese Gedanken, die man sich macht, und das haben auch die Ideengeber auch dieser Reihe, wenn man in die nächsten Wochen da einfach so aus seinem normalen Christenbusiness reinschlittert, dann wird das eine ganz frustrierende und möglicherweise eine ganz anstrengende Sache werden, weil man irgendwo nur von Erwartungshaltung, von Anforderungskatalogen und so weiter entweder schon im Vorfeld beängstigt ist oder einfach dann auch nicht damit zurechtkommt mit seiner, ich sage es mal, Unvollkommenheit. Nimm dir die Zeit, dir diese Gedanken zu machen. Gott ist wahnsinnig kreativ und du bist sein genialer Gedanke und repräsentierst auf der Erde einen Teil seines unbeschreiblich vielfältigen Wesens. Du bist in seinem Bilde geschaffen und du bist sein Kind. Und jetzt, das möchte ich jetzt ganz bewusst sagen, genieße es einfach mal, auch sein Kind zu sein, mit allem dem, was ein Kind ausmacht. Das ist ganz, ganz wichtig, indem du dich ihm auch wie ein Kind gegenüber verhältst. Er liebt dich bedingungslos und alles, was du tust, soll ein Resultat seiner Liebe sein und keine Folge, dass du ihn liebst, weil er etwas für dich getan hat. Ja, da gibt ja hier so diese, ich glaube bei irgendeinem amerikanischen Präsident, irgendeinem Wahlkampf, ich weiß nicht, ob Kennedy das gesagt hat, hier, frag nicht, was das hat der Staat für dich getan, so was tust du für den Staat. Ne? Das ist die völlig falsche Ausgangssituation. Ja, ich möchte jetzt zum Abschluss ein Bild mitgeben. Und dieses Bild möchte ich dir ins Herz belichten. Damit du es ja immer wieder auch mal anschauen kannst und auch mal abrufen kannst. Nicht nur in den nächsten 6 Wochen, sondern auch vielleicht darüber hinaus. Ich bin da ein Stück weit inspiriert worden in einem Buch von dem Max Lucado, Du musst kein Held sein. Und die Ideen, die er in seinem letzten Kapitel aufgreift, da habe ich das so ein bisschen weiterentwickelt zu diesem Familienfoto, nenne ich es einfach mal. Und dieses Familienfoto möchte ich dir jetzt so mit in dein Herz geben, wenn du das zulässt. Und dass dich das immer wieder an diesen Punkt zurückbringt, von dem ich gesprochen habe. Du bist sein Kind, er ist stolz auf dich und er liebt dich bedingungslos. Wenn du keine Angst hast, kannst du die Augen jetzt einen Moment schließen. Ich sag dir dann, wann du die Augen wieder aufmachen kannst. So, und jetzt stellst du dir ein großes Foto vor. Ein Familienfoto. Siehst du mal genau hin und du wirst die unterschiedlichsten Personen, mit denen Gott in der Bibel schon Geschichte geschrieben hat, dort sehen. Allesamt. Unvollkommen und alles andere als heilig. Abraham steht auf dem Bild, der keineswegs ohne Schwächen war. Ein notorischer Lügner. Um seinen Hals zu retten, hat er sogar einmal behauptet, Sarah sei nicht seine Frau, sondern seine Schwester. Auf dem Bild, was der vor dir hängt, siehst du auch Jona. Er hat einen Auftrag und ist einfach abgehauen. Da siehst du auf dem Bild auch, wenn du genau hinschaust, Elia, den schmollenden Prophet, und Jakob, das Schlitzohr. Oder Gomer, die Prostituierte. Es wird schnell klar, wenn du dieses Bild dir anschaust, dass Gott mit Menschen zusammenarbeitet, um Geschichte zu schreiben. Ja, er arbeitet mit Menschen zusammen, nicht mit Heiligen, mit Übermenschen oder auch nicht mit Genies. Es sind Gauner, Ekel, Liebende und Lügner. Er gebraucht sie alle und kann sie alle gebrauchen. Und jetzt sieh noch einmal ganz genau hin. Auf dem Bild bist du auch drauf. Mit allen anderen Christen aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Du hast dir schon viel vorgenommen, hast es dann doch nicht getan. Gott in deinem Leben durch dein Verhalten oft enttäuscht. Auch du stehst auf diesem Bild bei diesen Antihelden. Das Besondere auf diesem Bild ist die Person im Hintergrund. Es ist Jesus, der dort mit ausgebreiteten Armen leicht erhöht und gut sichtbar steht. Er ist stolz auf die Menschen auf diesem Bild. Er steht dort wie ein stolzer Vater, der seine Kinder empfängt. Und das Bild hat eine Unterschrift, die werde ich dir jetzt vorlesen. Das ist Hebräer 2, Vers 13. Dort spricht Jesus, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Hier bin ich, sagt Jesus, und das sind die Kinder auf diesem Bild, die Gott mir gegeben hat. Du darfst die Augen wieder öffnen. Ich möchte, dass dieses Bild sich so in dein Herz einprägt. Ein Familienfoto mit lauter unvollkommenen Gestalten, deren fehlende Vollkommenheit Gott mit Liebe ausgeglichen hat. Und im Hintergrund auf diesem Bild steht Jesus mit ausgebreiteten Armen im Kreise seiner Kinder und er ist stolz auf sie. Ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich mir das so vorstelle. Und ja, das ermutigt mich immer unheimlich. Und ich wünsche mir, dass du wieder zurückkehrst, ja, zu dieser ersten Liebe, dieser Liebe zu dir, die Gott immer wieder in dich reinschenkt, weil du sein Kind bist und nicht die erste Liebe, wo du mal besonders lieb warst, weil du Gott besonders toll gedient hast. Das ist nicht diese erste Liebe, die gemeint ist. Wenn du dich gerade nicht auf dem Familienfoto gefunden hast oder du dir vielleicht unsicher bist, möchte ich dir eine Stelle aus dem ersten Kapitel im Johannesevangelium vorlesen. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So wie Jesus auf dem Familienfoto mit ausgebreiteten Armen steht, so ausgebreitet hat er auch am Kreuz vom Golgatha die Arme für dich und ist für deine Unvollkommenheit gestorben. Er will, dass du auch sein Kind bist. Und alle, die sich das Bild vorhin angeschaut haben, haben festgestellt, da ist noch viel Platz auf dem Bild. Und ich denke, wenn wir zusammenrücken, passen da noch eine ganze Menge Kinder drauf. Hier bin ich, sagt Jesus, zusammen mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Amen.